ARD.
Der nächste schwere Schub, der nächste Vorfall war dann richtig schlimm. Nicht nur ein Auge bisschen zugeschwollen, sondern das ganze Gesicht, beide Augen bis hin zu den Ohren war alles rot, geschwollen. Also wie ein Pavian-Popo im Grunde.
Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr euch beim Blick in den Spiegel so richtig erschrocken habt, so wie Oskar? Ich hatte zum Beispiel mal ein Hornhautödem, das ist so eine kleine wassergefüllte Blase im Auge, fand ich richtig gruselig. Wenn ihr auch solche Momente kennt, dann könnt ihr euch bestimmt gut in Oskar einfühlen. Nur er hat das mit dem Pavian-Popo-Gesicht nicht nur einmal erlebt. Immer wieder schwillt sein Gesicht so stark an, als wäre er im Boxring verprügelt worden. Und wir sprechen heute darüber, warum sich Oskars Ärzte und Ärztinnen an der Frage, was dahinter steckt, fast die Zähne ausgebissen hätten. Und was sein ehemaliges Kindermädchen mit der Lösung zu tun hat. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Ich freue mich, dass er wieder mit uns auf medizinische Spurensuche geht. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und führe euch durch die Geschichte und bin dabei nicht allein. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Lukas Riegmann. Hallo Lukas.
Hallo, schön wieder hier zu sein, Anke.
Lukas, du hast Oskars Fall recherchiert und mit ihm und allen anderen Beteiligten gesprochen.
Genau.
Seine Schilderung war ja schon mal sehr eindrücklich. Hast du diese Schwellungen denn auch mal gesehen?
Nicht live tatsächlich, denn Oskar hat diese Schwellung Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Aber er hat mir ein paar Fotos zugeschickt. Ich habe hier die auf dem Laptop, guck gerne mal rauf.
Oha, okay, ich versuche das mal für euch zu beschreiben. Das ist offenbar ein Selfie, würde ich sagen. Oskar schaut direkt in die Kamera, aber seine Ober- und Unterlider, die sind so prall geschwollen, dass die Augen nur noch so ganz schmale Schlitze sind. Auf der einen Seite sehe ich noch so ein bisschen Iris und Pupille, auf der anderen Seite sehe ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr vom Auge. Und auch Nase und Wangen wirken auf mich extrem rot und irgendwie aufgedunsen. Ich sag mal so, wenn Oskar jetzt so auf der Straße an mir vorbeigegangen wäre, es wäre mir ultra schwer gefallen, ihn nicht anzustarren und ich hätte mir auf jeden Fall große Sorgen um ihn gemacht.
Ja, genau, das hat er tatsächlich sehr oft erlebt. Also wie man sich sicher vorstellen kann, war das für ihn auch keine sehr angenehme Situation. Oskar hatte diese Schwellung immer in so Schüben. Die waren dann aber so stark, dass sich sein Gesicht zwischen den Schüben gar nicht mehr richtig erholen konnte und er irgendwann immer wie aufgedunsen aussah. Dadurch hat er sich auch immer weiter zurückgezogen, weil die Menschen natürlich auch auf seinen Anblick reagiert haben. Oskar hat das so erlebt.
Hab dann also versucht, selbstbewusst damit umzugehen und entspannt zu bleiben und das ist mir überhaupt nicht gelungen. Also es kam teilweise so weit, dass ich, nachdem ich 2 oder 3 Mal am Tag darauf angesprochen wurde, mich nicht mehr aus meinem Büro rausgetraut habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss so schrecklich aussehen.
Oh je, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Lukas, vielleicht gibst du uns noch ein paar kurze Infos. Was müssen wir noch über Oskar wissen, bevor wir jetzt tiefer in den Fall einsteigen?
Gerne. Also, Oskar ist Psychologe und als wir das Interview geführt haben, war er 31. Vielleicht mal als kleinen Fun-Fact am Rande. Oskar ist der einzige Protagonist bei Abenteuerdiagnose, der 2-mal zum Interview da war.
Echt? Wie kam es denn dazu?
Also Oskar und ich waren regulär zum Interview verabredet, wie wir es immer machen, hier in Hamburg, haben einen Termin abgesprochen und ungefähr 2 Wochen später hatten wir dann noch seine damaligen Mitbewohner zum Interviewtermin hier und Oskar hat die Chance ergriffen, ist nochmal mit nach Hamburg gefahren und stand dann vor mir und sagte, Herr Riegmann, ich habe da noch was vergessen. Und dann haben wir ihn kurzerhand nochmal in die Maske gesteckt und ja, eine halbe Stunde später saß er dann wieder vor der Kamera.
Okay, jetzt bin ich super gespannt, was er denn vergessen hatte. Vielleicht löst du das später noch auf. Dann lass uns mal direkt drauf schauen, wie es losgegangen ist mit Oskars Geschichte.
Die ersten Vorzeichen gab es schon im Sommer 2019. Oskar ist gerade ein halbes Jahr in Spanien gewesen und als er zurück in Deutschland ist, übernachtet er bei Freunden. Und am nächsten Morgen, als er aufsteht und in den Spiegel guckt, sieht er, dass ein Auge zugeschwollen ist.
Da würde ich dann erstmal denken, ja, vielleicht blöd gelegen beim Schlafen, kann ja mal vorkommen.
Ja, das denkt Oskar sich auch. Also er ist überhaupt nicht besorgt und denkt sich, ach, einfach mal abwarten. Und tatsächlich ist auch 2 Tage später alles wieder abgeschwollen und normal. Doch das Ganze passiert dann mehrmals, sodass Oskar glaubt, dass er vielleicht allergisch ist oder so.
Klar, bei einer allergischen Reaktion, da wird ja der Botenstoff Histamin freigesetzt und das führt zu einer Erweiterung der Blutgefäße und die Gefäße werden auch durchlässiger. Bedeutet, es kann Flüssigkeit aus den Gefäßen ins Gewebe austreten und das kann dann auch mal zu Schwellungen führen, zum Beispiel an den Augenlidern. Die typischen Begleitsymptome kennt ihr vermutlich, wenn ihr Allergiker seid. Die Augen jucken meistens auch, die Tränen oder sind gerötet. Ganz häufige Auslöser sind Pollen oder auch mal Hausstaubmilben.
Genau, und Oskar versucht das dann auch selbst herauszufinden und irgendwie zu merken, ob er auf bestimmte Dinge reagiert. Er versucht auch auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten oder überhaupt einen Zusammenhang zu erkennen. Aber so richtig klar lässt sich da nichts herausstellen. Und ja, das Ganze geht dann so ein halbes Jahr bis zum Jahreswechsel.
Okay, bis zu dem Punkt geht er aber noch nicht zum Arzt oder so?
Nee. Also er hat in der Zeit auch tatsächlich andere Dinge zu tun. Also Anfang 2020 zieht er in eine neue Stadt. Es verschlägt ihn nach Rostock. Oskar ist damals 26 und hat einen neuen Job in einer Behindertenwerkstatt angenommen. Und in Rostock hat er sich eine WG gesucht. Wie er mir erzählt hat, auch gar keine Zweck-WG, sondern wirklich einen kleinen Familienersatz, was später auch noch wichtig wird in dieser Geschichte. Und ja, zwei seiner damaligen Mitbewohner werden wir dann später auch noch hören.
Okay, dann lass mich jetzt mal spekulieren. Wenn denn wirklich eine Allergie der Auslöser wäre, dann könnte ja so ein Orts- und auch Wohnungswechsel das Problem möglicherweise lösen.
Hat aber nicht geholfen. Also es ist dann mittlerweile Februar, er ist dann in Rostock angekommen und dann einen Monat später, im März ungefähr, hat er den nächsten und auch ersten richtig schlimmen Schub. Oskar muss damals für seinen Job so ein Wochenendseminar besuchen und als er da an einem Morgen aufsteht, kommt er in diesen Seminarraum und hat wirklich ein sehr, sehr deutlich zugeschwollenes Auge.
Dann wurde ich da natürlich auch schön belächelt, ne, und hab dann auch gute Miene zum bösen Spiel gemacht, ne, und hab dann gesagt, ja, ich weiß nicht, gestern ein bisschen später geworden, bin gegen irgendwas allergisch wahrscheinlich. Aber dann am Sonntag musste ich mich dann krank melden, weil im Laufe des Tages auch Fieber kam und da habe ich mich dann das erste Mal auch ziemlich krank damit gefühlt.
Fieber spricht jetzt für mich eher gegen den Allergieverdacht, weil eine reine Allergie macht in der Regel kein Fieber. Es kann höchstens sein, dass sich auf so eine Allergie dann auch noch eine Infektion draufsetzt, zum Beispiel eine Nasennebenhöhlenentzündung.
Die hätte dann aber wahrscheinlich auch andere Symptome verursacht und die hatte er aber nicht.
Okay.
Also Oskar wartet erst einmal wieder ab, er fährt nach Hause, legt sich hin und tatsächlich verschwinden Fieber und auch Gesichtsschwellung nach wenigen Tagen wieder von alleine. Und er denkt dann damals, okay, vielleicht war es einfach ein Zufall, dass er diese beiden Symptome hatte. Aber 6 Wochen später das gleiche Spiel. Also es schwillt sein Gesicht an und es kommt wieder Fieber dazu. Vielleicht ist es also doch kein Zufall. Und dieses Mal ist sein Gesicht auch das erste Mal wirklich richtig stark geschwollen. Also der Moment, den wir am Anfang dieser Folge schon gehört haben.
Ihr erinnert euch, der Pavian-Popo.
Genau, und es ist nicht nur das eine Auge angeschwollen, sondern die ganze obere Gesichtshälfte. Also von einem Ohr zum anderen, so alles über der Nase.
Ärzte und Ärztinnen sprechen dann auch von einem Angioödem.
Und Oskar ist dann auch an dieser Stelle das erste Mal etwas beunruhigt und sucht sich dann einen neuen Hausarzt. Und als er da ankommt, ist dann auch der Hausarzt von seinem Anblick extrem besorgt und schickt ihn direkt weiter ins Krankenhaus. Und dort gibt es auch schnell eine erste Verdachtsdiagnose.
Die haben mich behandelt, als hätte ich einen Wundbrand. Also die waren der Meinung, ich hätte einen lebensbedrohlichen Wundbrand.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich klingt Wundbrand immer total mittelalterlich und lässt mich sofort an den Medikus denken. Hast du den mal gelesen?
Nee, tatsächlich nicht.
Bei mir ist es auch lange her. Tatsächlich war ungefähr bis Mitte des 19. Jahrhunderts von Wundbrand die Rede, wenn Wunden nicht abheilten, sondern wenn das Gewebe anschwoll, sich entzündete und irgendwann auch schwarz verfärbte, also richtig gehend abstarb. Heute wissen wir, dass der Grund eine Infektion mit Bakterien ist. Und der Begriff Wundbrand, der gilt mittlerweile eigentlich auch so ein bisschen als veraltet.
In Oskars Fall haben die Ärzte im Krankenhaus das auch noch etwas spezifiziert. Sie vermuten, dass er ein Erysipel hat.
Okay, also eine oberflächliche bakterielle Entzündung der Haut. Dabei dringen Bakterien, meistens sind das Streptokokken, durch Verletzungen in die Haut ein und lösen da eine Entzündung aus. Häufig passiert das entweder im Gesicht oder an den Beinen und es kommt zu so einer ganz klar umrissenen Rötung, es kommt zu Schwellungen, zu Schmerzen und begleitet wird das Ganze oft auch von Fieber.
Also eigentlich ziemlich genau das, was auch bei Oskar gerade passiert.
Ein Erysipel kann lebensgefährlich werden, wenn es nicht sofort mit Antibiotika behandelt wird. Der Grund ist, dass diese Bakterien auch eine Blutvergiftung verursachen können.
Und darum wird Oskar auch im Krankenhaus da behalten und behandelt. Er bekommt dann per Infusion Antibiotika und die scheinen auch tatsächlich erstmal zu wirken.
Da haben die dann jeden Tag mit so einem schwarzen Filzstift den Ausschlag nachgezeichnet und haben sich eine Woche lang tierisch gefreut, dass der jeden Tag ein bisschen weniger wurde. Nach einer Woche war dann der Spuk einigermaßen vorbei, aber ich hatte schon so ein bisschen die Ahnung, dass das also nicht unbedingt jetzt an deren Behandlung gelegen hat, sondern dass das eben ganz normal auch von selber eh weggegangen wäre.
Den Gedanken kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Er hatte diese Art der Gesichtsschwellung ja schon mehrmals und sie ist immer von allein verschwunden. Jetzt muss man auch sagen, das ist für ein schweres Erysipel jetzt nicht komplett undenkbar, aber eher unüblich.
Ja, und darum bleibt bei Oskar auch nach dieser Antibiotikatherapie irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. War das wirklich alles? Und das stellt sich leider auch als richtig raus. Also nach ein paar Wochen Ruhe geht es wieder von vorne los.
Und der Ablauf, das Muster war aber immer das gleiche. Es hat angefangen mit der Schwellung im Gesicht oder mit dem Hautausschlag auch. Ne, so das Auge, mal das eine, mal das andere, mal beide gleichzeitig, ist zugeschwollen. Ich wurde ganz rot und dann wusste ich schon, alles klar, spätestens heute Abend oder morgen früh setzt dann auch das Fieber ein. Das war immer die gleiche Reihenfolge.
Ja, und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir uns ja in der Geschichte im Jahr 2020 befinden und auf einmal stand das ganze Leben Kopf.
Klar, durch die Corona-Pandemie.
Genau, und Oskar hat mir erzählt, dass es am Anfang, wo alles neu war und es auch noch keine Corona-Tests gab, wirklich nicht einfach für ihn war, weil andauernd Fieberschübe, kannst du dir vorstellen.
Ich erinnere mich noch total gut an diese Situationen in der U-Bahn und was für einen Schreck man manchmal bekommen hat, wenn neben einem jemand laut gehustet hat. Wie ging es euch damit? Ich habe dann wirklich vor meinem inneren Auge immer so eine ganze Wolke von Viren an mir vorbeiziehen sehen und mich irgendwie wahnsinnig verletzlich gefühlt. Und wenn im Büro jemand sich mit Fieber krank gemeldet hat, haben wir natürlich auch alle sofort an Covid gedacht und überlegt, wer saß jetzt wann neben wem.
Ja, und solche Reaktionen hat Oskar natürlich damals im Alltag mehrfach erlebt.
Dauernd Fieber zu haben in einer Zeit, wo man wegen Fieber ja wirklich die übelsten Konsequenzen erleiden musste und die Leute einen gemieden haben wie der Teufel das Weihwasser, das war nicht so angenehm.
Zum Glück hat er aber ja seine Mitbewohner, Pauline und Christian, als kleine Ersatzfamilie.
Ja, im Grunde sind meine Mitbewohner da von Anfang an sehr gut, sehr offen mit umgegangen. Die haben dann auch angefangen, sich Sorgen zu machen. Ja, haben dann auch immer nach den Arztbesuchen sich erkundigt, ob es schon was Neues gibt und sind da sehr souverän mit umgegangen und haben mir sehr viel beigestanden.
Das ist natürlich super toll und zu der Zeit doppelt wichtig. Gerade als dann der erste Lockdown kam, der ja für uns alle psychisch total belastend war, aber natürlich ganz besonders für Menschen ohne Mitbewohner, die dann völlig isoliert zu Hause saßen. Gleichzeitig war es in dieser Phase der Pandemie ja auch schwer, einen Arzt oder geschweige denn Facharzttermin zu bekommen. Was hat dir Oskar denn dazu erzählt? Wie gut ist ihm das in der Zeit gelungen, diesen merkwürdigen Gesichtsschwellungen auf den Grund zu gehen?
Ja, also er hat mir erzählt, dass es für ihn damals total schwierig war. Also vor allem auch, weil er immer dieses Symptom Fieber hatte. Und immer, wenn er beim Arzt angerufen hat und sagte, er hat Fieber, war immer die erste Reaktion, okay, bleiben Sie zu Hause, kommen Sie auf gar keinen Fall vorbei. Und das hat er leider mehrfach erlebt. Aber er wurde damals nicht überall abgelehnt und die Spurensuche ging dann zum Glück in der Universitätsklinik Rostock weiter. Dort übernimmt nun ein Dermatologe den Fall.
Mein Name ist Alexander Thiem, ich bin Oberarzt an der Universitätshautklinik in Rostock und leite dort die Ambulanz und verschiedene Spezialsprechstunden. Wir haben zunächst bei ihm versucht, auch nach Auslösern der Schwellung zu fahnden. Und eine Erkrankung, die auch im Gesicht typischerweise auftritt, mit Rötung einhergeht und durch zum Beispiel Sonnenlicht getriggert werden kann, ist die Rosazea oder Kupferrose, eine sehr häufige Erkrankung in unseren Breitengraden.
Von Rosazea haben sicherlich viele von euch schon mal gehört oder vielleicht seid ihr ja sogar selbst betroffen. Es gibt Schätzungen, dass hier in Deutschland zwischen 1,5 und 4 Millionen Menschen an dieser Hauterkrankung leiden. Bei Rosazea sind die feinen Äderchen der Haut geweitet. Das lässt die Haut an Wangen und Nase rot aussehen. Außerdem können auch so entzündliche Knötchen auftreten und im Spätstadium kommt es vor allem bei Männern zu einer knotigen Verdickung der Nase. Schwellungen des Gesichts, so wie Oskar sie hatte, sind aber eigentlich kein typisches Symptom einer Rosazea.
Alexander Thiem vermutet, dass Oskar unter einer seltenen Komplikation der Rosazea leidet, die dann zu diesen extremen Gesichtsschwellungen führt. Seine Verdachtsdiagnose heißt Morbus Morbihan.
Okay, eine sehr seltene Form bzw. Folge von Rosazea. Mir war diese Diagnose neu.
Mir auch.
Kommentiert gerne mal, ob ihr Morbus Morbihan schon kanntet. Würde mich interessieren. Die genaue Ursache ist noch unbekannt, aber es wird vermutet, dass chronische Entzündungen, eine erhöhte Durchlässigkeit der Blutgefäße und auch ein gestörter Lymphabfluss eine Rolle spielen. Und die Folge ist, dass Flüssigkeit aus den Blutgefäßen austritt und Stirn, Augenlider und Wangen dauerhaft anschwellen, was ja zu Oskars Beschwerden tatsächlich gut passen würde. Insofern schon mal Respekt, dass der Dermatologe auf diese Idee gekommen ist.
Um seinen Verdacht zu beweisen, entnimmt Alexander Thiem eine Hautprobe aus Oskars Gesicht, eine Biopsie. Und bei Oskar findet der Arzt tatsächlich Anzeichen dafür, dass er unter Rosacea leidet. Und darum hat Alexander Thiem auch verschiedene Rosacea-Behandlungen ausprobiert. Aber leider ohne Erfolg.
Interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, was lassen sich daraus für Schlüsse ziehen? Ich habe natürlich aus Neugier ein bisschen recherchiert zum Morbus Morbihan und gelesen, dass diese Krankheit auch gar nicht so leicht zu behandeln ist und dass viele Erkrankte auch unter der Therapie nicht ganz beschwerdefrei werden.
Ja, aber bei Oskars Schwellung und Rötung passiert gar nichts unter der Therapie. Und deshalb ist Alexander Thiem schließlich überzeugt, auch wenn Oskar eine Rosacea hat, das war durch die Biopsie ja bestätigt, ist diese Erkrankung offenbar nicht verantwortlich für die Gesichtsschwellung.
Schade, ne? Das ist eine schöne, seltene Verdachtsdiagnose, die wir damit dann ausgeräumt haben.
Aber Alexander Thiem hat ja noch weitere Verdachtsdiagnosen. Seine nächste heiße Spur ist ein Blutdruckmittel. Denn Oskar leidet seit der Jugend unter Bluthochdruck und nimmt dagegen Tabletten.
Okay.
Und wie jedes Medikament können natürlich auch Blutdrucksenker unerwünschte Nebenwirkungen verursachen. Und einige Mittel, die sogenannten ACE-Hemmer, sind bekannt dafür, unter anderem auch Angioödeme, also Schwellungen, auszulösen. Zum Beispiel im Gesicht.
Auch das ist ein spannender Verdacht von Alexander Thiem. Da geht es um wirklich häufig verschriebene Blutdrucksenker. Zu den ACE-Hämmern gehören alle Mittel, deren Name auf Pril endet. Zum Beispiel Ramipril.
Das nimmt Oskar auch.
Und von euch wahrscheinlich auch ein paar, könnte ich mir vorstellen. Schreibt mir gerne mal, ob euch diese Nebenwirkung bekannt war. Etwa 0,1 bis 0,7% der Behandelten entwickelt so ein ACE-Hämmer-bedingtes Angioödem. Was ja jetzt erstmal nicht nach viel klingt. Aber da sehr, sehr viele Menschen diese ACE-Hämmer einnehmen, gibt es jährlich dann doch relativ viele Fälle. Schätzungsweise 20.000 bis 35.000. Ich habe extra nochmal nachgelesen.
Ja, und jetzt muss Alexander Thiem die Frage klären, ob Oskar vielleicht dazugehört. Ob tatsächlich das Medikament schuld ist, kann aber nur auf eine Weise herausgefunden werden.
Dann haben wir das Blutdruckmittel umgestellt von Ramipril auf ein anderes Präparat. Und ich habe da eigentlich große Hoffnung drauf gesetzt, dass es durch diese Umstellung zurückgehen könnte.
Ich verstehe Oskars Hoffnung. Das wäre eine gute Erklärung für die Schwellungen. Und die Behandlung wäre ja auch denkbar einfach. Ja. Allerdings passt für mich das Fieber nicht so ganz zu dem Verdacht.
Ich glaube, dass das Fieber damals noch nicht zu 100% im Fokus der Ärzte stand. Man darf nicht vergessen, wir haben ja jetzt schon viel über Oskars Fall erfahren und auch viel über das Fieber gesprochen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das Fieber ja noch ein recht neues Symptom. Und da war halt nicht direkt klar, ob das wirklich zusammenhängt.
Okay. Zurück zu diesem Blutdruckmittel. Was hat denn die Umstellung von Ramipril auf ein neues Mittel gebracht?
Leider gar nichts. Tatsächlich ist es so, dass Oskar an einem Morgen aufschreckt und merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ihm ist extrem schwindelig, er fühlt sich zittrig und hat dann umgehend sein Blutdruckmessgerät rausgeholt, was er zum Glück griffbereit hatte. Und im Interview hat er mir erzählt, dass das Gerät dann damals einen Blutdruck von 200 zu 140 gemessen hat.
Und dann habe ich nochmal kurz gegoogelt, ab wann sollte man den Notarzt rufen, und dann habe ich den Notarzt gerufen.
Seine Reaktion ist natürlich genau richtig. Mit 200 zu 140 ist Oskar in einer Blutdruckkrise. Also der Blutdruck ist offenbar richtig schwer entgleist. Und das ist ein Notfall, denn ein zu hoher Blutdruck, und damit sind eigentlich alle Werte über 180 zu 110 gemeint, ist eine enorme Belastung für die Organe und die kleinen Blutgefäße. Warnsymptome sind neben Kopfschmerzen und Schwindel auch Brustschmerzen, Übelkeit, Sehstörungen, Nasenbluten kann auftreten. Um dann Schäden an den Blutgefäßen und an den Organen zu verhindern, muss der Druck klar so schnell wie möglich gesenkt werden.
Ja, dem Notarzt gelingt es zum Glück auch, Oskars Blutdruck mit Medikamenten zu stabilisieren. Aber trotzdem nehmen sie ihn nochmal mit ins Krankenhaus.
Zumal ich auch eben im Gesicht auch bedrohlich krank aussah für die. Der Rettungssanitäter rief dann schon mal in der Notaufnahme an und meinte, wir haben hier einen, der sieht aus wie ein angeschlagener Boxer. Ja, der hat hier das Auge zugeschwollen.
Okay, also das ist natürlich hochinteressant. Die Schwellung im Gesicht ist wieder da, obwohl Oskar kein Ramipril mehr nimmt, sondern ein anderes Blutdruckmedikament und damit ist ja eigentlich klar, Lukas, dass auch diese zweite Verdachtsdiagnose nicht stimmen kann. Es ist keine Medikamentennebenwirkung.
Richtig. Die Frage ist dann nur, was ist es dann? Oskar wird in der Uniklinik Rostock wieder von oben bis unten durchgecheckt. Es wird Blut abgenommen und untersucht. Es gibt eine zweite Hautbiopsie. Es werden nochmal Allergien ausgeschlossen und laut seinen Erzählungen auch CT- und MRT-Aufnahmen gemacht. Aber es ist einfach nicht zu finden.
Wie ist Oskar damit umgegangen? Was hat er dir erzählt?
Ja, nicht zu wissen, was einem fehlt. Keiner findet etwas. Das ist natürlich auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.
Ich konnte das nicht so richtig begreifen. Ich habe immer gedacht, Leute, ich habe so eindeutige Symptome. Das waren ja keine Symptome, die man leicht mit einer häufigen Krankheit irgendwie hätte verwechseln können. Also ich dachte mir, da muss doch jetzt nur ein Arzt in sein Lehrbuch gucken und dann steht da geschwollenes Gesicht plus Fieber ist die und die Krankheit.
Das wäre sehr schön, wenn das so einfach wäre. Und Oskar spricht da ein Thema an, das uns auch immer wieder beschäftigt. Und wir bekommen auch von euch immer mal wieder Mails, in denen ihr fragt, warum sind die Ärzte und Ärztinnen nicht früher auf die richtige Idee gekommen? Und warum erst in ein altes Lehrbuch schauen, müsste es nicht längst eine Art Datenbank für seltene Erkrankungen geben?
Oder eine KI-Anwendung, wo man doch nur die Symptome eingibt und dann spuckt einem die App die Diagnose aus.
Ja, die Antwort ist, solche Datenbanken gibt es, zum Beispiel die Website findzebra.com, von der haben wir hier auch schon mal erzählt und die verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Auf der Seite kann man Symptomkonstellationen eingeben und erhält dann eine Liste möglicher seltener Erkrankungen. Und es gibt auch schon KI-gestützte Symptomchecker. Ein Beispiel ist symptoma.de, auch da könnt ihr einfach eure Symptome eingeben und ein Chatbot erfragt dann noch weitere wichtige Informationen, zum Beispiel sowas wie Geschlecht, Alter, weitere Beschwerden und erstellt auf der Grundlage dann eine Liste mit Verdachtsdiagnosen.
Ich habe aus Neugier tatsächlich beide Anwendungen mal ausprobiert und Oskars Beschwerden eingegeben, also Fieber, Gesichtsschwellung, schubförmig. Und mein erster Eindruck war auch ziemlich gut. Da kamen lange Listen mit guten Verdachtsdiagnosen, unter anderem das Erysipel und die Blutdrucksenker, aber auch noch viele weitere.
Und an dieser Stelle der kleine Spoiler, wenn ihr wissen wollt, ob die richtige Diagnose dabei war, müsst ihr dranbleiben. Das lösen wir nachher natürlich noch auf. Aber zurück zu Oskar.
Die immer wiederkehrenden Schübe machen ihn mittlerweile schwer zu schaffen. Also neben den Schwellungen und Fieber bekommt er auch Muskelschmerzen und fühlt sich andauernd erschöpft und abgeschlagen. Er hat mir erzählt, dass sein Energieniveau immer schlechter wurde und er sich irgendwann auch zwischen den Schüben nicht mehr richtig erholen konnte. Das Ganze wurde dann so schlimm, dass er sogar seinen Job in der Behindertenwerkstatt pausieren und sich länger krankschreiben lassen musste.
Was natürlich auch eine enorme psychische und finanzielle Belastung ist.
Definitiv, aber Oskar hat das mir gegenüber auch so erzählt, dass diese Blutdruckentgleisung und dann der Krankenhausaufenthalt danach für ihn ein deutliches Zeichen waren, dass er sich jetzt voll und ganz um sich und seine Gesundheit kümmern muss. Und damit beginnt er dann einen regelrechten Ärztemarathon. Die erste Station ist ein Tropenmediziner.
Was ja jetzt erstmal ein bisschen überraschend klingt, aber eigentlich ist das eine ganz gute Idee. Es gibt ja eine ganze Reihe von tropischen Infektionskrankheiten, die wiederkehrende Fieberschübe auslösen können. Unter anderem zum Beispiel das Chikungunya-Fieber. Die Frage ist, ob und wo Oskar sich hätte anstecken können.
Also den Tropen war er nicht, aber Oskar war ja ein paar Monate vor den ersten Symptomen eine Zeit lang in Spanien und auch in Portugal unterwegs. Und da bestand die Vermutung, dass vielleicht durch den Klimawandel bedingt eine Tropenkrankheit nun auch in Europa angekommen ist.
Was ja keine so abwegige Vermutung ist. Ne? Vor allem in Südeuropa gibt es ja immer mehr Fälle, in denen die asiatische Tigermücke tropische, exotische Viren auf den Menschen überträgt.
Beim Tropenmediziner wurde Oskars Blut gründlich auf verschiedenste Erreger untersucht, aber der Verdacht ließ sich nicht bestätigen. Also ging es weiter zum nächsten Facharzt, diesmal zum Rheumatologen.
Da kam dann aber nur die Frage, tun Ihnen denn auch die Gelenke weh? Das habe ich verneint und dann wurde ich da wieder weggeschickt. Was Rheumatisches kann es nicht sein.
Ja, das war es dann aber auch noch nicht mit seinem Ärztemarathon. Als nächstes landet Oskar im Klinikum Güstrow. Und dort übernimmt ein neuer Arzt die Spurensuche. Und den habe ich auch interviewt.
Mein Name ist Ulrich Kleier. Ich bin Gastroenterologe und Chefarzt am Klinikum Güstrow, südlich von Rostock, ein größeres Kreiskrankenhaus.
Jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum landet jemand mit andauernden Gesichtsschwellungen und Fieber bei einem Arzt, der sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts beschäftigt? Lukas, klär uns auf.
Ja, das habe ich mich bei meiner Recherche auch zunächst gefragt. Aber tatsächlich leidet Oskar neben Bluthochdruck noch an einer zweiten Vorerkrankung, und zwar Morbus Crohn.
Okay, für alle von euch, die einen kleinen Refresher brauchen, Morbus Crohn ist eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes. Typisch sind schubförmig auftretende Beschwerden wie Bauchschmerzen und häufiger Durchfall, manchmal aber auch Fieber, Müdigkeit und Gewichtsverlust.
Und Ulrich Kleier hat sich nun gefragt, ob der Morbus Crohn eventuell auch Oskars anderen Symptome erklären könnte.
Der Morbus Crohn kann sowohl im Mundbereich, im Speiseröhrenbereich und in allen Teilen des Magen-Darm-Traktes auftreten und kann sich aber auch an anderen Stellen zeigen, mit Gelenkentzündungen, Muskelentzündungen, Entzündungen des Auges, der Haut, der Füße, an verschiedensten Stellen des Körpers. Und somit war es relativ naheliegend, dass es eine Manifestation des Morbus Crohn sein könnte.
Hinzu kommt, dass Oskar viele Jahre ein Antikörpermedikament gegen die Erkrankung eingenommen hat, aber weil es ihm dann so gut ging, er das selbstständig abgesetzt hat.
Es könnte also sein, dass dadurch die Erkrankung der Morbus Crohn wieder aufgeflammt ist und dieses Mal neben Fieber und Müdigkeit vielleicht auch noch weitere, eher etwas atypische Beschwerden auslöst.
Genau, das ist jetzt der Verdacht. Darum hat Ulrich Kleier gleich eine ganze Reihe von Untersuchungen veranlasst. Eine Magenspiegelung, Darmspiegelung und auch eine MRT-Untersuchung.
Wir haben gedacht, wenn der Patient so einen ausgeprägten Gesichtsbefund hat, dann sollten wir uns auf die Suche begeben nach Befunden des Morbus Crohn im Magen-Darm-Trakt. Und überraschenderweise gab es nur ganz geringe Veränderungen, nämlich nur im letzten Teil vom Dünndarm. Von dieser Diskrepanz, also diesen nicht passenden Befunden, waren wir sehr überrascht und haben uns dann natürlich Gedanken gemacht, haben diverse Laboruntersuchungen vorgenommen hinsichtlich Rheumadiagnostik, Kollagenosen, Gefäßerkrankungen. Aber all diese Untersuchungen blieben negativ.
Okay, Ulrich Kleier war da also super gründlich und hat nochmal eine ganz breite Diagnostik gemacht. Auch ein zweites Mal nach Rheumaerkrankungen und Autoimmunerkrankungen geschaut. Denkbar sind hier zum Beispiel Krankheiten wie Lupus erythematodes oder auch eine Vaskulitis. Bei denen kann es auch mal zu Veränderungen oder Schwellungen im Gesichtsbereich kommen.
Ja, aber auch trotz dieser breiten Diagnostik gelingt es Ulrich Kleier nicht, die Ursache für die Gesichtsschwellung herauszufinden. Für Oskar und auch seine Mitbewohner Pauline und Christian ist das damals eine riesige Enttäuschung.
Er war bei so, so vielen SpezialistInnen und immer wieder kamen so Ideen und man könnte mal dies und das versuchen, aber es gab nie eine richtige Antwort oder es hat sich auch nie schlüssig angefühlt, glaube ich einfach. Und es war absolut frustrierend, kann man wirklich nicht anders sagen. Und erschöpfend, glaube ich auch.
Diese Odyssee, die Oskar durchgemacht hat, von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Spezialist zu Spezialist, die hat schon dafür gesorgt, dass wir alle nicht mehr geglaubt haben, dass er irgendwann mal eine Diagnose bekommt.
Den Frust fühle ich absolut mit. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass auch Ulrich Kleier gefrustet war, dass er das Rätsel nicht hat lösen können.
Ja, zunächst hatte er aber noch ein bisschen Hoffnung, dass er Oskar trotzdem helfen kann und dass doch diese leichten Entzündungen im Dünndarm, also der Morbus Crohn, Auslöser der Symptome sein könnte. Darum bekommt Oskar dann wieder ein Medikament gegen den Morbus Crohn und ja, was soll ich sagen? Leider ändert das nichts. Also kurz darauf landet Oskar tatsächlich sogar wieder im Krankenhaus Güstrow. Sein Gesicht ist knallrot, extrem aufgedunsen und das Fieberthermometer zeigt 40 Grad. Mit Cortison, also einem entzündungshemmenden Medikament, schaffen es die Ärzte, das Fieber und auch die Gesichtsschwellung in den Griff zu bekommen. Und das ist nun der Punkt, wo Ulrich Kleier wirklich frustriert war. Es war nun klar, dass der Morbus Crohn definitiv nicht der Auslöser der Symptome war. Und die Ärzte waren sich auch sicher, dass es keine Infektion ist. Ansonsten war die Lage unklar. Darum wird Oskar nun weiter überwiesen an die Berliner Charité. Hier soll er sich in der interdisziplinären Sprechstunde vorstellen bei der Hautärztin Dr. Katharina Meyer.
Ja, mein Name ist Katharina Meyer. Ich bin Oberärztin an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité und leite dort unter anderem die interdisziplinäre Sprechstunde für Entzündungsmedizin. Das ist was total Tolles, weil es sitzen in einem Raum drei Fachdisziplinen, also eine Rheumatologin, eine Gastroenterologin und eine Dermatologin.
Ah, Lukas, sie hört sich richtig begeistert an. Ja. Und ich muss auch sagen, sowas liebe ich ja. Ich bin ein Riesenfan von Teamwork, gerade was die Diagnose seltener Erkrankungen angeht. Mhm. Ist ja klar, dass kein Arzt und keine Ärztin alles wissen kann. Und darum ist es so toll, wenn Ärzte verschiedener Fachrichtungen sich austauschen und auch gemeinsam Ideen entwickeln. Gibt's leider noch viel zu selten. Frage an euch, habt ihr das schon mal erlebt? So eine, ich sag mal, Gemeinschaftssprechstunde? Und würdet ihr euch das häufiger wünschen? Gerne mal kommentieren oder uns schreiben.
Oskar ist auf jeden Fall mit neuer Hoffnung nach Berlin in die interdisziplinäre Sprechstunde gefahren. Das Problem ist nur, dass er an dem Tag, als er seinen Termin hat, gerade keinen Schub hat, also keine akuten Symptome.
Also sein Gesicht sieht normal aus und nicht wie der jetzt schon mehrfach zitierte Pavianpopo.
Ja, nur die, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, die Restschwellung, die noch zu sehen ist. Aber die Ärzte können sich ansonsten kein eigenes Bild vom akuten Krankheitsbild machen. Katharina Meyer und ihre Kollegen verschaffen sich also erst einmal nur eine Übersicht. Wann und wie oft treten die Symptome auf? Wie sehen die genau aus? Welche Untersuchungen wurden schon gemacht? Welche sollen vielleicht wiederholt werden? Müssen neue gemacht werden? Und am Ende entscheiden sie sich für eine Ultraschalluntersuchung der Gelenke, erneute Blutuntersuchungen und auch eine erneute Hautbiopsie.
Hier hat man gesehen, es gab eine Entzündungsreaktion, die gut zu einer Rosacea passte, mit kleinen Granulomen, also so ein Entzündungsbällchen. Und man hat auch so kleine Demodex-Milben gesehen. Das sind die kleinen Milben, die wir alle auf der Haut haben, die aber bei einer Rosacea vermehrt vorkommen. Deswegen passte das eigentlich von der Hautprobe sehr gut zu der Rosacea.
Okay, Katharina Meyer stößt also auch auf diese Spur, die ja auch der Dermatologe von der Uniklinik Rostock, genau, Alexander Thiem, am Anfang der Geschichte schon verfolgt hat. Es könnte möglicherweise eine seltene Rosacea-Komplikation sein, dieser Morbus Morbihan.
Genau, Katharina Meyer hat mir erzählt, dass schon ihr erster Gedanke und Eindruck war, den sie von Oskar hatte, als er in das Arztzimmer gekommen ist, das sieht aus wie ein Morbus Morbihan. Und da wieder die Hautbiopsie passte, hat man noch einmal versucht, mit entsprechenden Medikamenten zu behandeln.
Okay.
Aber leider wieder ohne Erfolg. Wieder schlägt die Behandlung gegen Rosacea überhaupt nicht an. Und auch bei den anderen Untersuchungen ist nichts Wegweisendes herausgekommen. Die Ärzte, aber auch Oskar, sind natürlich super enttäuscht und frustriert und beschließen, die Strategie zu ändern. Oskar soll das nächste Mal nicht zu einem ausgemachten Termin nach Berlin kommen, sondern im Schub mit akuter Schwellung und Fieber.
Okay, kann ich nachvollziehen. Vielleicht lassen sich dann ja im Blut oder anderswo andere neue Indizien finden.
Ja, jetzt muss Oskar also auf den nächsten Krankheitsschub warten. Parallel passiert etwas Bemerkenswertes. Viele Kilometer entfernt im Landkreis Soest sitzt eine alte Bekannte von Oskar an einem Dienstagabend vor dem Fernseher. Sein altes Kindermädchen Reinhild Trottenburg.
Und da gucke ich Visite, weil mich das interessiert, diese ganzen Krankheitsfälle und eben das spannende Abenteuerdiagnose. Das ist also so spannend, das ist für mich spannender als ein Krimi.
Danke für das Lob, liebe Reinhild. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Falls ihr kein lineares Fernsehen mehr guckt. Dienstags um 20.15 Uhr läuft im NDR Fernsehen unser Gesundheitsmagazin Visite. Und in der letzten Viertelstunde der Sendung ab 21 Uhr sind die Fernsehfolgen von Abenteuerdiagnose zu sehen.
Genau, und für Reinhild ist Abenteuerdiagnose ein Muss.
Wir haben es gehört.
Und dieses Mal wird sie besonders hellhörig, denn der Fall, um den es in dieser Fernsehfolge geht, erinnert sie an Oskar.
Das passte genau, die Symptome genauso, wie er das mal geschildert hat. Und dann habe ich dann seine Mutter angerufen oder die Eltern beziehungsweise und habe dann gesagt, ich sage, guckt euch mal die Sendung an NDR, also die Visite, Abenteuerdiagnose im Fernsehen an. Ihr habt ja Mediathek.
Ach Mensch, ja, total süß, dass sie sich solche Sorgen um Oskar macht und gleich an ihn denkt. Oh. Hat ihn dieser Hinweis denn erreicht?
Ja, tatsächlich schaut Oskar sich den Beitrag auch an. Aber er sieht zwischen seiner und der vorgestellten Geschichte keine großen Ähnlichkeiten. Denn da ist von einer Patientin die Rede, die Fieberschübe und auch Bauchschmerzen hat. Und Bauchschmerzen sind bei ihm jetzt ja nicht so im Vordergrund.
Ich war da sehr dankbar und gerührt, dass sie sich so mit meinem Fall auch beschäftigt hat. Hab aber ehrlich gesagt ihren Vorschlag besonders ernst genommen.
Und dann geht es auch wieder los. Oskar hat den nächsten heftigen Schub. Er muss also unbedingt nach Berlin. Doch das ist gar nicht so einfach. Schließlich kann man mit so hohem Fieber und diesen Gesichtsschwellungen nicht einfach sich in Zug setzen und nach Berlin fahren. Und selber mit dem Auto fahren kann er natürlich auch nicht.
Im März 2022 hat es sich dann so ergeben, dass ein Freund von mir gerade in Rostock war und mich dann mit dem Auto dahin fahren konnte. Und dann habe ich mich dort stationär aufnehmen lassen und durchchecken lassen.
Jetzt kann Katharina Meyer also endlich im akuten Krankheitsschub fahnden. Nach was für Indizien sucht sie? Was für Verdachtsdiagnosen hat sie in dem Moment im Hinterkopf, Lukas?
Oskar wird für 4 Tage stationär aufgenommen und die Ärzte fahnden vor allem in seinem Blut. Sie hoffen, Anzeichen auf eine Erkrankung zu finden. Katharina Meyer sagte zu mir, dass sie eine sehr umfangreiche Diagnostik gemacht habe, aber im Blut bis auf leicht erhöhte Entzündungswerte überhaupt nichts finden konnte.
Es kam einfach nichts raus. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also Herr Kaup, entweder Sie haben nichts oder Sie haben Autoinflammationssyndrom, weil irgendwie ich kann es nicht fassen. Und immer wenn ich es so gar nicht fassen kann, ist es irgendwas, was extrem selten ist.
Autoinflammationssyndrom, das ist ein Oberbegriff für verschiedene, wirklich seltene Krankheiten. Bei allen wird das Immunsystem ohne erkennbaren Grund aktiviert und greift den Körper an. In der Regel ist sowas erblich und lässt sich nicht im Blut nachweisen, sondern nur in einer molekulargenetischen Untersuchung.
Und genau diese Untersuchung wird nun gemacht.
Ich finde das immer total faszinierend, wenn ich mir so vor Augen halte, dass es jetzt gerade mal so 20, 25 Jahre her ist, dass das menschliche Genom zum ersten Mal vollständig entschlüsselt wurde. Ist das nicht erstaunlich, wie einfach diese Diagnostik inzwischen geworden ist? Also es braucht eigentlich nur so ein bisschen Blut und dann ein paar Wochen Wartezeit.
Und die Wartezeit lohnt sich. Dieses Mal wird tatsächlich etwas gefunden. Oskar hat ein Autoinflammationssyndrom. Der Gentest hat eine ganz spezielle Mutation gefunden und die ist typisch für das TNF-Rezeptor-assoziierte periodische Syndrom, kurz TRAPS.
Und diese Diagnose ist schon ziemlich spektakulär, denn die Krankheit ist wirklich ultra selten. Bisher sind weltweit nur etwa 200 Fälle beschrieben. Auslöser der Erkrankung ist, wie du eben gesagt hast, eine Genmutation. Und zwar betrifft die ein Gen, das, Achtung, kompliziert, TNFRSF1A genannt wird. Was für mich ehrlich gesagt ein bisschen klingt wie das, was mein automatischer Passwortgenerator mir vorschlägt.
Ja, für nur die Sonderzeichen.
Dieses Gen, das enthält den Bauplan für einen Rezeptor auf der Oberfläche der Abwehrzellen. Und bei Menschen mit TRAPS ist dieser TNF-Rezeptor falsch gebaut. Und das hat ziemlich fatale Folgen, denn der Rezeptor ist dadurch gewissermaßen überempfindlich. Ganz stark vereinfacht erklärt, dieser defekte Rezeptor versetzt die Abwehrzellen ständig in Alarm, obwohl überhaupt keine echte Gefahr vorliegt. Und die Abwehrzellen laufen dann gewissermaßen Amok und erzeugen eine falsche, viel zu starke Entzündungsreaktion.
Und genau die macht sich dann an verschiedenen Stellen im Körper bemerkbar. Die Dermatologin Katharina Meyer hat mir das sehr plastisch erklärt.
Und so kommt es zum Beispiel zu Fieber, obwohl es keinen Grund für Fieber gibt. So kommt es zu Muskelschmerzen, weil die sich mitentzünden, obwohl es keinen Grund gibt. Und diese Schwellung im Gesicht ist auch bei den TRAPS-Patienten meist vorhanden, immer unterschiedlich ausgeprägt. Meist ist zum Beispiel das Fieber viel mehr im Vordergrund als die Gesichtsschwellung. Und bei ihm war es ja andersrum. Es war eigentlich, die Gesichtsschwellung war das Hauptproblem.
Und genau das hat es in Oskars Fall noch mal schwieriger gemacht, der Erkrankung auf die Spur zu kommen. Und was Katharina Meyer hier gar nicht erwähnt, was ich aber auch wichtig finde, bei geschätzt 70% der TRAPS-Patienten kommt es auch zu Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall. Und die fehlten bei Oskar ja auch so komplett.
Ja, und hier schließt sich jetzt der Kreis. TRAPS ist genau die Erkrankung, die Oskars altes Kindermädchen Reinhild bei Abenteuerdiagnose gesehen hat. Sie hat etwas in der Folge erkannt, was alle anderen nicht gesehen haben und hatte recht.
Volltreffer für Reinhild. Schon Wahnsinn.
Ja.
Was hat dir Oskar denn über den Moment erzählt, als er nach 2 Jahren Ärzte-Odyssee endlich die richtige Diagnose erfahren hat?
Ich finde, das hören wir am besten von ihm selbst.
Es war in erster Linie eine unheimliche Erleichterung, endlich eine Diagnose zu haben. Es war mir, glaube ich, fast egal, was es ist. Es ist nicht heilbar, aber aller Wahrscheinlichkeit nach gut behandelbar. Das klang für mich in dem Moment nach einer super Aussicht.
Therapie ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Bei der Behandlung von TRAPS geht es ja vor allem darum, diese gefährliche Entzündungskaskade zu stoppen. Dafür werden heutzutage vor allem sogenannte Biologika eingesetzt. Das sind so moderne Medikamente, die ganz gezielt bestimmte Entzündungsbotenstoffe blockieren.
Genau, die hat Oskar auch bekommen. Doch nach einiger Zeit haben die nicht mehr so gut gewirkt. Und da wurde zuerst die Dosis erhöht. Und das hat leider auch nicht geholfen, sodass umgestellt werden musste. Oskar nimmt heute dann andere Tabletten, einen sogenannten JAK-Inhibitor, der entzündliche Prozesse im Körper kontrollieren kann. Und selbst Katharina Meyer ist erstaunt, wie gut und schnell dieses Medikament wirkt.
Nach wenigen Tagen habe ich die E-Mail bekommen, dass es ihm deutlich besser geht und jetzt kommt das Wichtige, dass er wieder Energie hatte. Und das ist so ausschlaggebend in dieser Erkrankung, dass dieses Energielevel so ein Marker dafür ist, wie es den Leuten geht. Und dann hatte er mich zum Beispiel gefragt, ja, was darf er denn jetzt für einen Sport machen? Also diese Frage haben wir die Monate, Jahre davor, war überhaupt kein Thema, weil er war so schlapp, dass er keinen Sport machen konnte. Und als er mich das gefragt hat, habe ich mich total gefreut, weil es so, okay, er kann wieder wirklich am Leben teilhaben.
Wow, was für eine Wendung, Lukas. Also Gesichtsschwellung weg, Fieber weg, Energie wieder da, richtig toll. Jetzt bleiben eigentlich nur noch zwei Fragen.
Bin gespannt.
Die eine ist, ob die medizinische Datenbank und die KI-Anwendung in Oskars Fall auf die richtige Diagnose gekommen wären. Was hat dein Test gezeigt?
Viele spannende Verdachtsdiagnosen. Es war auch ein anderes Autoinflammationssyndrom mit auf der Liste. Aber auf TRAPS sind beide Quellen nicht gekommen. Insofern ist das Stand heute eine total gute Unterstützung für Ärzte und Erkrankte, um auf neue Ideen zu kommen. Aber die Hoffnung, ich werfe da meine drei Symptome rein und die Maschine kommt dann auf die richtige Diagnose, sollte man nicht haben.
Tja, schade, ne? Aber wer weiß, diese Symptomchecker und auch die KI-Apps, die lernen ja auch noch dazu. Wir beobachten das mal weiter und ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob ihr solche Anwendungen schon mal genutzt habt und wie eure Erfahrungen sind. Was mich besonders interessieren würde, wenn ihr selber Arzt oder Ärztin seid, was ihr davon haltet. Und damit zur letzten Frage, Lukas. Wann und wie hat Reinhild denn erfahren, dass sie die Diagnose vor allen anderen gestellt hat?
Oskar hat sie angerufen und ich würde sagen, auch an dieser Stelle ist es am besten, wir hören Oskar nochmal selbst, um von diesem besonderen Moment zu erzählen.
Ich saß in Rostock auf meinem Balkon und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch länger nicht mehr miteinander gesprochen, glaube ich. Und habe ihr erzählt, du Reinhild, du wirst es nicht glauben, aber dein Tipp mit dem TRAPS, ich sag, das ist es, das war's, Reinhild, die haben es gefunden. Und dann war am anderen Ende des Hörers war erstmal Stille. Dann hat Reinhild, glaube ich, angefangen zu weinen und dann musste ich auch weinen. Und das war ein total rührender Moment, weil das einfach auch eine geile Geschichte ist. Ne? Also Reinhild, mein Schutzengel sozusagen, dass die dann wirklich mit meinen 30 Jahren doch wieder da war und zur Stelle war und der Geschichte diese entscheidende Wendung gegeben hat, das gibt's eigentlich gar nicht.
Das ist wirklich rührend. Ja. Jetzt musst du auch noch mal ganz kurz auflösen. Was war denn die Geschichte, die er dir erst beim zweiten Interview erzählt hat?
Also doch eine dritte Nachfrage. Also Oskar hat mir da noch erzählt, dass er jetzt promoviert und zwar zum Thema digitale Gesundheitskompetenz bei Menschen mit seltenen Erkrankungen.
Ach, spannend.
Ja, und vielleicht auch nochmal abschließend gesagt, Oskar geht's heute tatsächlich richtig gut. Er hat seine Krankheit gut im Griff, die Gesichtsschwellungen sind verschwunden und er hatte bisher nur einmal wieder einen Fieberschub nach Karneval. Und der war auch deutlich schwächer, als er das aus den vergangenen Jahren kannte. Also er hat alles gut unter Kontrolle und er hat mir vor ein paar Tagen auch noch eine Sprachnachricht geschickt und vom neuesten Stand erzählt.
Ich habe einen kleinen Neustart gewagt und bin von Rostock nach Köln gezogen und bin jetzt sogar wieder berufstätig. Ich kann Sport machen, reisen ohne die Angst, sofort krank zu werden. Ich date, ich habe ein ziemlich normales Leben.
Och Mann, Lukas, das freut mich jetzt total für Oskar. Das ist ein ganz toller Abschluss für diesen wirklich besonderen Fall. Also alles Gute, liebe Oskar und natürlich auch liebe Reinhild. Und dir danke fürs Erzählen, Lukas.
Sehr gerne.
Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de. Und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann folgt uns hier einfach. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn sich zwei Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen die wichtigsten Themen der Woche vornehmen? 7 Tage Wach ist der etwas andere News-Podcast von rbb24. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und streiten über das, was wirklich zählt. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern versorgen euch auch mit Denkanstößen. 7 Tage Wach gibt's jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RD